willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu Silvia Stiersdorfers Podcast-Reihe Lebenswege. Alle zwei Wochen interviewt die Beauftragte für Aussiedler und Vertriebene hier in Bayern Zeitzeugen von Flucht und Vertreibung. Heute spricht sie mit Siegfried Rohirse, der 1936 in Schlesien geboren wurde, aber nach Kriegsende zunächst in Schlesien geblieben ist.
Lieber Herr Rohirse, Sie sind 1945 zunächst in der alten Heimat in Schlesien geblieben. Welche Erinnerungen haben Sie an diese Zeit und an die Vertreibung? Wie ist es Ihnen da ergangen? Ich war ganz beeindruckt, das, was ich jetzt schon ein bisschen im Vorfeld erfahren habe. Ja, vielleicht erzählen Sie uns da ein bisschen was.
Ja, wo fangen wir dann an? 45, im Februar wurden die Schulen geschlossen, weil die Front näher gerückt ist. Die verlief vor uns ungefähr so 20 Kilometer Luftlinie und aus den Schulen wurden Lazarette. War also der letzte Schultag, 45 im Februar. Und nachts über hätte man das Gedonner vor der Front, aber sonst war man verschont, weil das Waldenburg, wo ich herstamme, das liegt im Bergland drin, umrand vom Bergland und davor ist die niederschlesische Ebene. Und ich schätze, da haben die Russen nicht so viel Zug gehabt, ins Gebirge sich nahe vorzukämpfen, weil da kommen sie mit der Panzern schlecht durch, gell? Da hätten sie also viel Volk gebraucht und die Richtung war ja mehr oder weniger Berlin. So viel weiter. Als nächster Punkt war gewesen, am 6. Mai vormittags in unserem Wohnhaus haben 9 Familien bewohnt, ein großes Gerede zu hören. Und da sind meine Eltern rausgegangen und dann waren die Nachbarn am Diskutieren. Breslau hätte kapituliert. Das heißt also, die deutsche Ordnung war zu Ende gewesen. Und da haben sich viele Leute aufgemacht und sind getürmt Richtung Tschechei. Aber da war schon alles verstopft. Ja, und das war am Sonntag gewesen. Am Montag ist die Wehrmacht durchgezogen, also zurück, auch Richtung Tschechei. Und dann war tote Hose, belastende Stille. Strom wurde abgeschaltet, Wasser wurde abgeschaltet und man hing in der Luft und wusste nicht, was wurde. Das war dann der 7. und am 8. am Abend sind dann die Russen eingezogen. Ging eigentlich ziemlich ruhig zu. Ja, das war soweit mit den Russen, aber die deutsche Verwaltung und das, die existierte nicht mehr.
Wie alt waren Sie da?
9 Jahre.
9 Jahre waren Sie. Wie viele Geschwister hatten Sie?
Im Ganzen 5. Aber vor Ort war bloß noch eine Schwester. Mein Bruder ist im Herbst 1944 in Ostpolen gefallen. Und die eine andere Schwester war ganz verpflichtet in Berlin in einem Rüstungsbetrieb bei Bosch. Ah, ja. Also Eltern, eine Schwester und ich, wir waren zu viert, ja, in einer Art Neubauwohnung, Wohnküche, Toilette, Schlafzimmer und Kinderzimmer.
Ah ja.
Ja, das war so die Sache.
Sie haben dann gesagt, sind dann die Russen gekommen. Wie ist dann bei Ihnen der Familie weitergegangen?
Ja, erst einmal hat die ganze Versorgung zusammengebrochen. Wir hatten noch das Glück gehabt, dass bei uns Polizeikaserne in der Nähe war und die ist auch geräumt worden und da hieß es, da gibt es Lebensmittel. Und da sind die Frauen mit den Einkaufstaschen hin und ich war nicht mit, die Mutter ist alleine gegangen und wie sie wiederkam, hat sie also die Tasche, ja, ich will nicht sagen, voll gehabt, aber da gab es so dergemäße Pakete, so ungefähr 10 mal 10 Zentimeter und 3 Zentimeter hoch, getrocknet und irgendeine undefinierbare Suppe, auch in der gleichen Größe, die hat uns also lange Zeit durchgeholfen und wir haben auch versucht zum Hamstern gehen. in die Umgebung, aber das war fast eine aussichtslose Sache. Und wie gesagt, 2 Monate später kommen die Polen langsam rein und dann ging es rausgeschmeißt worden und es plündern. Da sind also ganze Horden gekommen, die haben sich bei der etablierten polnischen Verwaltung praktisch eine Wohnungsadresse geben lassen. Und sind dorthin und haben also die Deutschen rausgeschmissen. Und je nach Sachlage der Polen haben die praktisch einen Kleiderschrank gegriffen und schwungen Kleider raus und denen nachgeschmissen. Und das war es gewesen. Und andere haben also gar nichts bekommen. Und dann ist es auch passiert, dass welche in die Wohnung gekommen sind, haben also die Wohnung ausgeräumt und Wertsachen und alles sind am Morgen wieder verschwunden. Das hat sie also das 45 bis 46 so durchgezogen. Und ja, man war also rechtlos. Man durfte den Mund nie aufmachen. Man war ein Nichts. Das war so. Das, was ich so miterlebt habe.
Also sie durften nicht ausreisen oder
wurden
nicht vertrieben, wenn ich das so sagen darf?
Ja, wir hatten ja viel Schwerindustrie und Bergbau. Und mein Vater hat im Bergbau gearbeitet. Und die hatten einen gewissen Schutz gehabt. Da gab es so DIN A4 Blätter, die vervielfältigt wurden. Oben in Russisch, in der Mitte in Polnisch, ganz unten in Deutsch und dann wurde der Name eingetragen und das wurde an die Tür geklebt. Das war so eine Art Schutzbrief. Und da waren wir also, sagen wir mal, von diesen Plünderungen im großen Ganzen, waren wir verschont geblieben. Ja. Aber uns ist es praktisch passiert. Dann, wo die Versorgungslage besser wurde, sind wir ja vom Bergbau aus versorgt worden mit Lebensmitteln. Zwar nur das Notwendigste. Und da haben wir Einwinterungskartoffeln geholt mit einem geliehenen Handwagen. Und wenn wir wieder nach Hause kommen, ist unsere Wohnung versiegelt. Ja. Und da standen wir da, da ist mein Vater, also Mörten, es liegt, dass dieses Meldebüro nächste Umgebung bei uns war, ist er hin und dort gesagt, was da los ist. Und wenn sie uns nicht haben wollen, sollen sie uns rausschmeißen oder schießen. Und die haben sich also bei meinem Vater entschuldigt. Und die haben also einen Kontrollgang gemacht, überall, wo deutsche Schilder noch dran waren, haben sie geklingelt, ob da noch Leute drin sind oder ob sie schon rausgeschmissen haben. Und wir waren also im Moment nicht da gewesen, weil wir die Kartoffeln geholt haben, aber wir konnten wieder in unsere Wohnung rein. Ja. Mhm. Und das Nächste, was passiert ist, wie soll ich sagen, der Vater war irgendwie nicht da. Da klingelt es an der Wohnung und wir haben ja nie aufgemacht. Auf einmal schließt die Tür auf, kommt der Pole rein und fängt auf die Mutter an zu schimpfen und gibt ihr ein paar Backpfeifen. Was mir einfällt, nicht die Tür aufzumachen. Der ist aber dann ohne weiteres ist er wieder abgezogen. Der hat wahrscheinlich gedacht, dass da niemand drin ist und dass er da plündern konnte. Ja. Mhm. Und wir hatten dann als Schutz, dass uns niemand mehr so in die Quere kommt, eine jüdische Familie aufgenommen in unsere Wohnung. Die hat dann im Schlafzimmer logiert und wir als Familie dann im kleinen Kinderzimmer. Und die haben uns auch in der schlechten Zeit einigermaßen gut mit Lebensmitteln versorgt. Das heißt, wir haben immer die Reste gekriegt, die beim Kochen übergeblieben sind. Ja, das war so, dass die Übergangszeit, bis diese Rausschmeißerei aufgehört hatte, dann ist einigermaßen Ruhe eingekehrt, ja. Aber wir waren rechtlos. Wir konnten uns nirgends beschweren, wegen irgendwas oder so. Das war unmöglich.
Wie ist es Ihnen da als Kind ergangen mit den polnischen Kindern?
Ach, das ist eine Sache für sich. Das ist erst einmal so, Wir sind ja die Eingeborenen, die halt Eingesessenen gewesen, und dann kommen auf einmal so fremdsprachige Leute mit fremder Kultur. Wir haben uns mit denen gar nicht befasst, weil wir das erstens mal überhaupt nicht verstanden haben, weil wir überhaupt kein Wort Polnisch konnten. Und dann gab es bestimmte jugendliche Polnische, die sich zusammengerottet haben und Jagd auf uns gemacht haben. Das heißt, man musste immer auf der Hut sein, wenn da mehr wie zwei aufgetaucht sind, muss man mal schauen, dass wir die Kurve kriegen. Das war also oberstes Gebot. Aber es waren nicht alle Jugendliche so. Ja, wir sind dann, ist eine Frau mit einem Sohn eingezogen, mit dem habe ich mich eigentlich gut vertragen und mir auch noch mit polnischen Kindern gespielt. Aber es gab halt Verständigungsschwierigkeiten, ja. Und was noch gravierend war, wir haben 5 Jahre keine Schule gehabt, die Kinder. Von 45 also bis Herbst 50 war eine schullose Zeit für Deutsche.
Und sie durften auch nicht?
Von 50 bis, ja, ich schätze bis 55. Und dann gab es die Familienzusammenführung übers Rote Kreuz. Und dann ist großflächig, also bei uns, ausgesiedelt worden, ja. Und war mehr oder weniger, wir waren ja starke Minderheit in dieser Ecke, die sind dann nach und nach alle entschwunden und der größte Teil in der West.
Ja, da haben sie dann schon, das ist dann schon bewegt, was sie da erlebt haben. Sie sind ja dann 1957 nach Deutschland ausgesiedelt, 2 Jahre leben sie in Lagern. Welche Erinnerungen haben Sie daran?
Wir sind also ausgesiedelt folgendermaßen, als Einzelperson, also Familie, keine Sammeltransporte von Waldenburg, also sag mal, das liegt an der tschechischen Grenze, musste man über Stettin ausreisen. Und in Stettin wurde vor polnischer Seite Sammeltransport zusammengestellt. Das heißt aber vor Waldenburg, wo wir ausgesiedelt worden sind, der ganze Zug war voll deutscher Aussiedler. Also normalerweise hätten die müssen vor Waldenburg einen Sammeltransport schon machen. Aber das haben die sich erspart und haben dann erst an der Grenze zusammengestellt. Und dann sind wir also nachts durch die DDR gefahren, da war alles zappenduster. Man hat praktisch kaum gesehen, wo man langfährt. Und in Büchen oben in der Ecke vor Liebeck sind wir über die Grenze und nach dem Lager Friedland. Und dort wurde man also registriert und waren so 1,5 Tage dort. Und dann sind wir verteilt worden. Und meine Schwester, die war dann am Niederrhein gelandet, also am Rande vom Ruhrpott. Und da haben wir dann den Zuzug dorthin gekriegt. Sie war ursprünglich in Liebeck, aber Schleswig-Holstein hat keine Vertriebenen mehr oder Aussiedler aufgenommen, weil das Notstandsgebiet war durch die vielen Ostpreußen und Pomeraner, ja. Und dann ist meine Schwester, also mit Familie, sind umgesiedelt am Niederrhein. Da sind wir am Niederrhein gekommen. 2 Monate waren wir im Lager in Wesel. Das war eine alte preußische Kaserne. Da waren wir zu 4 Familien in einem Zimmer drin oder in einem Raum. Und das war ungefähr, hat das 2 Monate gedauert. Und dann wurden wir auf dem Zielpunkt, ja, umgesiedelt, und das war in Zlaken, das war die nächste Kreisstadt. Da war unsere Bleibe waren in Gasthaussaal, so ein, sag mal, Tanzsaal, der eingeteilt war mit so Presspappwänden, so kleine Komorken, kann man sagen, kommen. Ich war also, meine Eltern und ich in so einem kleinen Zimmer, 3 Betten übereinander, ein Schrank, ein Tisch und 3 Stühle. Kochgelegenheit war gemeinschaftlich, ein großer Raum. Ich weiß nicht, mit wie viel Feuerstellen oder Herdplatten. Und die Toiletten waren auch so separate Räume. Und da sind wir ungefähr so, ja, gute 2 Jahre sind wir da drin geblieben und haben da gehaust und dann ist uns eine Wohnung zugeteilt worden, ein Neubau. Und zu dieser Zeit, 57, war ja teilweise dort oben auch noch etliches in Trümmern, gell? Diese Städte sind kurz vor Kriegsende auch alle bombardiert worden. Und da gab es viel zum Aufbau, aber ungefähr bis 59. Und ich bin da oben geblieben bis 63 und bin dann arbeitsmäßig nach Bayern, nach München gekommen. Und seitdem bin ich da.
Seitdem seid ihr in Bayern?
Ja.
Ja, wie ist die Verbindung jetzt zu Ihrer alten Heimat?
Nee, passen Sie auf, die Sache ist die, mir waren die letzten Verwandten, die dort geblieben sind. Die anderen sind alle rausgeschmissen worden. Und mir sind die letzten gewesen aus, sagen wir mal, unserer Verwandtschaft, die ausgesiedelt wurden. Und ja, rüber gefahren, wo es möglich wurde. Ja, ich will nicht sagen jährlich, das erste Mal bin ich rüber gefahren, das war um 1976. Da, wo es noch streng kommunistisch war, also da war schon ein Abenteuer. Und nach der Wende hat sich ja das alles dann gelockert und mit der Zeit sind die Grenzen weggefallen. Es hat eigentlich keine Probleme mehr gemacht, rüberzufahren. Und nachdem ich 1950 in Berufsschule eingetreten bin, hat man dann auch Polnisch gelernt, ja. Also ich kann einigermaßen, kann ich mich polnisch durchbeißen und wenn man dann überfährt, ja, das ist also heutzutage normal, ja. Aber sonst, ich habe also mit den Polen, wie lange habe ich dort gearbeitet, gute 4 Jahre, überhaupt keine Probleme gehabt, gell.
Ja,
und
da,
dann hat man erst festgestellt, das sind Menschen wie du und ich. Aber,
ja,
davor, also in die 40er Jahre, das war mittlere Katastrophe.
Ja. Ja, da haben Sie viel mitgemacht, viel erlebt, haben schwierige Zeiten auch persönlich erlebt und aber dann trotzdem, dass Sie hier wieder trotzdem bei uns so gut Fuß gefasst haben, das am Anfang auch nicht einfach war. Ja, und dass man trotzdem die Verbindung, wenn man mal in die alte Heimat, dann natürlich immer im Herzen hat. Ja, was verbinden Sie heute mit Ihrer alten Heimat? Was würden Sie sagen?
Ach mein Gott, was soll ich dazu sagen? Altersmäßig und jetzt mit der Corona-Zeit sowieso hat man das Reisen sowieso eingestellt. Und ich habe Schulkollegen, also von der Berufsschule, die haben uns eben in der alten heimatnäheren Heimat getroffen in der Pension und haben wir ungefähr eine Woche Urlaub dort gemacht und Ausflüge unternommen und das ist also alles weggebrochen und inzwischen meine ich, ist altersmäßig nicht mehr viel drin, um selber hinzufahren, außerdem die Busreisen taten wieder niedergehen, aber sonst sehe ich da kein Licht mehr am Horizont. So muss man sich als ob man mal internetmäßig, kann man sich ja jetzt gut informieren, was da drüben los ist.
Das ist ja auch wichtig.
Ja.
Ja, das war jetzt sehr bewegend, lieber Herr Rohirse, was Sie als Spätaussiedler aus Schlesien letztendlich hier erlebt haben, Ihre Kindheit geprägt haben, die Nachkriegszeit, den Aufbau hier bei uns dann letztendlich in Ihrer neuen Heimat in Bayern. Und danke nochmal für das wunderbare Gespräch.
Ja, bitte gern geschehen.
Das war Siegfried Rohirse. Wir hören uns wieder in 2 Wochen. Bis dahin, alles Gute. Tschüss.